Herr Gott. Und wir glauben, dass er noch genauso lebendig ist wie zu Jesu Zeiten, wo Jesus für die Kranken gebetet hat. Und ja, und diese Kraft ist, steht uns immer noch zur Verfügung. Ja, so seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Morgen. Passt alles irgendwie schon wieder so gut zusammen heute. Kennt ihr die Geschichte? Da ist eine große Flut. Und da ist ein Mann und der rettet sich auf dem Baum, ja, und die Flut steigt und er schreit zu Gott, ja, oh Gott, rette mich, ich komme hier um in den Fluten, ja, Gott, rette mich, ja. Und dann kommt das Schlauchboot vorbei und will ihn abholen, dann sagt er, nee, ich habe zu Gott gebetet, dass er mich retten soll, ja, ihr könnt wieder fahren, ja. Und dann schreit er wieder zum Himmel, oh Gott, rette mich, und dann kommt der Motorboot. Und das schickt er auch wieder weiter, nee, ich habe zu Gott gebetet, der wird mich retten, ja. Und dann, zuletzt kommt ein Hubschrauber, ja, und das Wasser war schon ganz hoch, da sind schon keine Boote mehr gefahren, da kommt der Hubschrauber, ja, und er lehnt also dankend ab, ja. Und ja, wie es denn auch so ist, ne, er übersteht die Flut nicht, ja, kommt er in den Himmel und dann sagt er zu Gott, warum hast du mich nicht gerettet? Ich habe zu dir gebetet und du hast mich nicht gerettet. Und Gott sagt ihm, habt ihr ein Schlauchboot geschickt? Ich habe dir ein Motorboot geschickt. Und dann habe ich dir noch einen Hubschrauber geschickt. Was will ich eigentlich noch mehr? Das ist so ein bisschen, worüber ich heute Morgen reden möchte. Dass Gott immer uns Menschen benutzt. Ja, Gott kommt nicht vom Himmel runter und macht irgendwas. Ja, und Gott sendet zwar seine Engel aus und die tun sehr viel, was wir nicht sehen, aber er will immer uns Menschen benutzen. Ja, er braucht uns, entweder dass wir eine Gebetserhörung sind oder eben für jemand, der am Ertrinken ist und mir den retten oder dass wir gerettet werden und jemand anders hilft. So Gott arbeitet hier auf der Erde mit Menschen. Ich möchte euch heute Morgen drei biblische Geschichten lesen zum Thema. Und die erste ist Matthäus 14. Matthäus 14, Vers 14 bis 21. Und da heißt, und als er ausstieg, also Jesus, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sie Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen? Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte, und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Das ist die erste Geschichte heute Morgen. So, hier haben wir auch so eine Situation. Ja? Hier haben wir eine Menschenmenge und Jesus ist ganz bewegt darüber, dass sie bei ihm bleiben, dass sie sitzen bleiben, dass sie nicht in die Dörfer zurückgehen, weil es Abend ist und weil sie Hunger haben, sondern sie waren so fasziniert von seiner Rede. Und dann ist ihnen aber klar geworden, hey, die brauchen was zu essen. Ja, die brauchen was zu essen und die Jünger kommen zu Jesus und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, und hier ist auch so eine Geschichte, wenn ja, Jesus kann doch selber machen. Jesus ist doch der Sohn Gottes, der hätte jetzt mit Leichtigkeit das alles alleine gekonnt. Jesus kann selber Brot vermehren, Jesus läuft auf dem Wasser, Jesus ist ohne Ende, also voller Kraft und voller Macht. Aber Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus hat seinen Jüngern diese Prinzipien vom Reich Gottes gelehrt. Und sie haben erst einmal gesagt, ja, wir haben nichts. Ist dir das auch schon manchmal so gegangen? Gott hat gesagt, mach dies oder das. Und du sagst, ich kann nicht oder ich habe nichts. Ja? Aber dann kann man ja Gott bitten, dass er einem was zeigt. Und da war so, diese Geschichte ist ja in den anderen Evangelien auch, da war so ein Junge und der hatte sein eigenes Nacht dabei. Also sein eigenes Abendessen, ja. Aber das hätte jetzt eben gerade für ihn gereicht. Ich habe mir sagen lassen, diese Fische, die sie da hatten, das waren so Art wie Elritzen. Also das waren keine Haie, also wo ganz viele Leute satt werden. Das waren so kleine Dingens, so kleine Fischle und ein paar so Brote. Und Jesus sagt, bring sie mir. Ja, und dann dankt Jesus, also segnet das Mahl und gibt es den Jüngern und sagt zu ihnen, geht zu dieser Menge und gebt ihnen das. Du musst dir mal das vorstellen, oder? Die 12 Jünger da mit den so winzige Fischle und ein paar Stücken Brot, ne? Und da sind die ganzen Leute, die total hungrig sind. Also ich glaube, der erste Schritt war der schwerste. Muss man überlegen, wie die sich gefühlt haben. Ja, die haben da das Ding in der Hand und da ist diese Riesenmenge an Leuten, die alle Hunger haben. Aber es hat funktioniert. Sie geben den ersten Fisch raus und haben schon wieder einen in der Hand, den zweiten Fisch und haben schon wieder einen. Das ist der nächste Brot und haben schon wieder was in der Hand. Und am Ende werden über 5000 Menschen satt und es bleibt sogar noch was übrig. Aber Jesus hat die Menschen benutzt. Jesus hat diesen kleinen Jungen benutzt und der muss es sein Mittagessen oder sein Abendessen geben. Verstehst du, der hätte auch sagen können, die anderen sind selber schuld, wenn die nichts bringen. Wenn die da einfach rumhocken und so an nichts denken. Ich habe da dran gedacht und ich wäre satt und der Rest ist mir egal. Er hat sich gebrauchen lassen. Dieser Junge hat sich gebrauchen lassen und so viele Menschen sind satt geworden. Also hier haben wir auch wieder dieses Prinzip, ja, dass Jesus nicht einfach irgendwas macht, sondern er braucht Menschen oder er benutzt Menschen. Nochmal sowas, Lukas 5, Vers 3 bis 5. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und dann mussten sie sogar noch die anderen fragen, dass sie noch zu Hilfe kommen. Hier haben wir genau wieder so eine Geschichte. Es fängt damit an, dass Petrus Jesus sein Boot zur Verfügung stellt. Also die waren die ganze Nacht draußen und die waren sicher dabei, gerade so alles sauber zu machen, alles zu richten und so. Und dann benutzt Jesus dieses Boot und Petrus sagt, okay, du kannst es haben. Ja? Und dann predigt Jesus und dann geht er zum Simon hin und sagt, fahr noch mal raus. Und er benutzt Mehrzahl, Netze. Ja? Fahr noch mal raus und tu deine Netze noch mal raus. Und Jesus und Petrus sagt, auf dein Wort hin will ich's tun. Ja? So, Petrus hat sein Boot zur Verfügung gestellt und er kriegt eine riesen Ernte Fische. Erstens hat er sein Boot zur Verfügung gestellt. Zweitens hat er Jesus vertraut. Er hätte sagen können, naja, was der redet, das glaubst du ja im Leben nicht. Wir waren die ganze Nacht draußen. Wir wissen, wir sind Fischer, wir kennen uns aus. Das bringt sowieso nicht. Und damit er eine Ruhe gibt, nehme ich halt so ein Netzle. Nein, sie haben mehrere Netze mit rausgenommen. Sie haben Jesus vertraut auf das, was er sagt. Ja, und haben so eine Riesenbeute eingefangen, dass sie sogar noch andere zur Hilfe brauchten. Ja, wieder dieses gleiche Prinzip, ja, dass Jesus sagt, tu du was, gib du was, ja, und dann kriegst du die Ernte. Noch so eine Geschichte, da habe ich jetzt, glaube ich, keine Bibelstelle angegeben. Hochzeit zu Kana, ja, die haben keinen Wein mehr, ja, und Jesus sagt, füllt diese Krüge mit Wasser. Da waren Krüge da und er hat gesagt, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie haben es getan. Und nachher ist der Speisemeister gekommen und hat gesagt, was ist denn das für ein Wein? So einen habe ich beim ganzen Leben noch nicht getrunken. Hier wieder das gleiche Prinzip, ja? Eman musste diesen Glauben aufbringen und diese Krüge mit Wasser füllen. Und weißt du was? Sie hatten auch wieder so viel, wie ihr Glauben war, so viele Krüge, wie sie mit Wasser gefüllt haben, haben sie auch nachher voll Wein gehabt, wenn sie halbherzig gewesen wären. Nur einen Krug gefüllt, dann hätten sie halt nur einen Krug Wein gehabt, verstehst du? Also ich denke, das Prinzip ist irgendwie klar, dass Gott einfach uns Anteil geben will an dem, was er macht. Ja? Und dass sicher ist es wichtig, dass wir beten. Beten ist ganz, ganz wichtig und ist ein großer Teil von unserem Leben. Aber es gehört meistens noch eine Tat dazu. Manchmal ist auch die Tat, das Beten die Tat. Also wenn du für errettet betest oder so, dann betest du, da ist das Beten schon eine Tat. Auf der anderen Seite sagt Gott vielleicht auch noch, geh auch raus. Du willst, dass Leute errettet werden und hast noch nie jemand davon erzählt, dass Jesus Herr ist. Verstehst du? Und wenn der eine oder andere denkt, ja, ich weiß schon, wo sie heute raus will, weil sie will ja nachher vom Gebäude erzählen und dann will sie mein Geld und wegen dem haltet sie jetzt diese Predigt. Ja, stimmt. Aber nicht nur. Es geht ja nicht nur ums Geld, Leute. Eben, es geht um Gehorsamsschritte. Dass wir das tun, was Gott sagt. Ja? Dass wenn Jesus, wenn wir beten, und sagen, Leute sollen errettet werden. Oh Herr, errette meine Nachbarin. Und ich habe zu der noch nie was gesagt. Noch nicht mal ihr mal einen Strauß Blumen rüber. Es reicht nicht. Verstehst du? Gab es mal so ein Lied. Herr, so viele sind verloren. Herr, sende meinen Pastor. Also, ja? Es reicht halt nicht, ne? Also Gott will immer dich dabei haben. Gott kommt nicht vom Himmel her. Es wird in der Offenbarung wird so sein, dass Engel predigen vom Himmel. Aber bis dahin predigen wir. Verstehst du? Eben, es geht heute Morgen nicht nur um Geld. Ja? So, aber es geht darum, dass du rausfindest, was will denn Gott von mir? Wo ist meine Glaubenshandlung? Wo ist meine Glaubenstat? Ja? Ich wünsche mir was. Und Gott sagt, hier ist der Schritt, den du tun kannst. Damit du nachher dieses Wunder erntest. Hier ist die Saat, die du geben kannst, damit du nachher erntest. Weil Gebetserhörungen fallen nicht vom Himmel. Gott schmeißt kein Auto vom Himmel runter. Du glaubst für ein Auto, ist auch besser so, gell? Wenn man an der falschen Stelle steht. Ja, also Jakobus 2, Vers 17. Sehr weit hinten. Jakobus. Wo bist du? Jakobus 2, Vers 17. Oder Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ja? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot. Also müssen wir jetzt doch wieder rackern. Die ganze Zeit predigt sie über die Gnade und heute sagt er, du musst was tun. Weißt du was? Es widerspricht sich nicht. Weil Gnade ist ja auch die Kraft zum Tun, was Gott dir sagt. Gnade ist nicht irgendwas, irgendwo so über dich kommt und oh, sondern Gnade ist wie der Benzin in deinem Tank. Ja? Wie diese Kraft, die dich vorwärts bringt, damit du Dinge tun sollst, aber eben du sollst das tun, was Gott zu dir sagt und nicht einfach Werke tun und einfach du, aus Zwang oder der Feind will solche Leute, die gerne gehorsam sind, auch manchmal vorausschubsen. Ja? Die einen bringt er dazu, dass sie gar nichts machen und die anderen will er vorausschubsen. Ja, dass sie nur noch machen und tun und machen und tun und Angst haben, sie sind nicht gehorsam oder Gott liebt sie nicht. Nein, um das geht's gar nicht, sondern du sollst einfach rausfinden, was Gott zu dir sagt. Und das tust du nicht mehr und nicht weniger. Und das ist, dann ist es eine Tat des Glaubens und ein Werk des Glaubens und nicht ein totes Werk. Weil tote Werke, wissen wir, die sind nirgendwo aufgeschrieben, die findest du nicht mehr. Wenn du Werke des Glaubens tust, das ist im Himmel aufgeschrieben. Ja? Du tust nicht einfach Sachen nur so. Also zum Glauben gehört Gehorsam, zur Gnade gehört Disziplin. Es hat diese zwei Seiten. Schau, eben weil aus Glaube folgt immer eine Antwort. Wenn wir hier weiterlesen, das habe ich jetzt hier vorhin nicht aufgeschrieben, aber dann steht sogar, hey, sogar die Dämonen glauben und zittern. Also verstehst, wenn du nur sagst, ich glaube, und daraus keine Handlung folgt, dann ist es was Leeres. Weil sogar die Dämonen, also die Dämonen, die wirklich gegen Gott sind, die glauben an ihn, weil sie ja ihn sehen, aber sie machen nichts. Verstehst du? Sie folgen immer noch ihrem Haupten. Das ist Satan, das ist der Feind. So, auch wenn Leute sagen, ja, ich glaube ja an Gott, aber ich gehe raus in den Wald und dann tue ich da dort reden mit Gott. Ja, ich gehe auch in den Wald und rede mit Gott. Das mache ich sogar gern. Ich habe meinen Hund und dann gehe ich da und da habe ich meine besten Zeiten mit Gott. Aber weißt du was? Das ist nicht das Einzige, was ich tue. Ich weiß, dass ich Lehre brauche. Ich weiß, dass ich innige Gemeinschaft mit Gott brauche. Ich weiß, dass ich in seinem Wort lesen muss. Ich weiß, dass ich lernen muss von ihm, wie ich eigentlich leben soll und was er von mir will. Also einfach, ich glaube. Ja, ich glaube, kann überall glauben. Natürlich kann ich überall glauben. Aber du willst nie denn das erfüllen, diese Bestimmung, die Gott für dein Leben hat, weil du gar nicht auf die Idee kommst alleine. Du brauchst die Gemeinschaft der Gläubigen. Brauchst Lehre, brauchst Unterweisung. Die Bibel spricht auch von, eben nicht nur von Glaube und Werke, sondern von Saat und Ernte. Und es fängt sogar damit an, Matthäus 13, Vers 37 bis 38. Und da steht, er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Siehst du, es fängt sogar damit an, dass du selber in Person ein Same bist, den Gott hier auf diese Erde gestreut hat. Das musst du reinsinken lassen. Du bist nicht einfach nur so hier. Gott hat dich als Sämann gesät auf diese Erde. Und weißt du, was die Bestimmung von einem Samen ist? Aufgehen und Frucht bringen. Ich finde es fantastisch, dass Gott uns zutraut, dass wir hier sein Reich bauen. Uns, Hansele. Ja? Ja, er benutzt uns, weil er ist der Sämann und er hat uns als Saat gesät, um das Reich zu bauen. Also sogar mir selber sind der Samen. Und dann gibst du noch Samen oder dann tust du noch Dinge und dann kommt Frucht hervor. 2. Korinther 9, Vers 10. Und da heißt, der aber Samen darreicht, dem Sämann, und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Hier haben wir wieder das andere, dass Gott uns Samen darreicht. Also wir sind zwar selber auch Samen, aber Gott tut uns Samen darreichen, den wir dann geben können und der dann aufgeht als Frucht. Ich kenne jemanden, also da geht es jetzt um Finanzen, und die haben wirklich ein Riesenproblem gehabt mit Finanzen. Seine Geschäfte sind nicht so gelaufen und es war einfach alles schwierig. Und sie kommt in die Gemeinde, ich war damals noch relativ junger Christ und so, habe nicht so viel Ahnung gehabt, und hat sie gesagt, oh, du, kannst du mit mir zusammen beten? Ich will jetzt glauben, dass ich heute Samen bekomme, dass mir heute jemand Geld gibt, dass ich was ins Opfer geben kann. Dann habe ich gesagt, wie jetzt? Wenn du kein Geld hast, dann sei doch froh, wenn dir jemand was gibt. Und dann, nee, hat sie gesagt, weil die 10 Euro, wo ich da kriege, die reichen mir nicht. Die reichen mir bei weitem nicht. Wenn ich aus meinem Ding, aus meinem Not rauskommen will, da brauche ich viel mehr. Und Gott hat mir gesagt, ich soll ihn um Samen bitten. Und tatsächlich kommt noch jemand vor, bevor Opfer eingesammelt wurde, und drückt dir 10 Euro in der Hand, und hat es genommen und hat es reingemacht. Leute, es ist auch wichtig, dass wir um Samen bitten und dann der Samen nicht aufessen. Kennt jemand, so gibt so Westernfilme. Früher gab es so, ich weiß nicht, so Westernfilme, ja, der Farmer, ja, und dann tun sie siedeln und die Farm, und dann ist ein ganzes Jahr lang schlechtes Wetter und die Ernte ist kaputt und das volle Drama, und da steht ein Sack Weizen noch draußen, ja, und der eine sagt, lasst uns den Weizen essen, bevor wir verhungern, und der andere sagt, nein, den müssen wir hinausstreuen, weil sonst haben wir nächstes Jahr auch keine Ernte. Kennt ihr so Filme? Wahnsinnig dramatisch und so, ja. Aber eine große Wahrheit drin, wenn du deinen Samen aufisst, kannst du nächstes Jahr nichts mehr ernten. Ja, ganz logisch. Und Leute, lass uns aufpassen, dass wir nicht, wenn es ums Wort Gottes geht, irgendwie so komisch werden. Gott ist ein ganz logischer Gott. Und wie gesagt, du kannst beten, bis du schwarz bist, aber wenn du nicht das tust, was Gott zu dir sagt, dann wird die Ernte nicht kommen. Er wird Gott trotzdem was tun für dich, weil er dich liebt und in seine Gnade immer nur größer ist als alles. Ja? Also wir kriegen nicht nur das, wo wir gehorsam waren. Gott gibt immer noch obendrauf, weil er uns liebt. Aber wenn du wirklich vorwärts kommen willst, dann hör, was Gott sagt. Und gib deinen Samen. Und wenn du keinen hast, dann bitte um Samen und dann iss ihn nicht auf. Dann gib ihn weiter. Ja? Also was, und wo ich heute Morgen auch, weil ich eben nachher auch über Geld reden will und über unser neues Gebäude und so. Gerade wegen dem möchte ich heute darüber reden. Weißt du warum? Es liegt mir so sehr dran, dass wenn du was tust, dass du es im Glauben und mit Freude tust. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir einfach was tun, weil es irgendjemand gesagt hat oder damit man halt, damit Ruhe ist. So nach dem, dann sagen sie, man muss Opfer geben und dann gebe ich halt da was rein und weißt du was, du wirst keine Frucht kriegen. Ich möchte, dass wenn du was tust, dass du es in diesem Glauben tust, dass Same dazu bestimmt ist, Frucht hervorzubringen. Und dann kannst du dafür glauben. Ja? Und es ist jetzt nicht immer so, natürlich ist es nicht Mathematik, es ist immer nur Glaube. Es ist nicht so, wenn du 10 Euro reingibst, dass du immer 100 Euro wieder kriegst. Aber vielleicht bewahrt dich Gott vor anderen Dingen, wo du gar keine Ausgaben dann hast oder wie auch immer. Also ich möchte einfach, dass wir Gott zutrauen, dass er das Wenige, was wir haben, vervielfältigen kann. Ja? Dass er diese paar Fische und diese paar Brote verwenden kann, dass 5000 satt werden und noch mehr. Ja? Dass er das Wenige, was wir geben kann, vermehren kann. Aber das geht nur, wenn wir ihm das auch zutrauen. Ja? Wenn wir das ganz bewusst tun. Ja? Gib an deinen Samen bewusst, ja, nicht einfach nur so. Und setz dein Glauben ein, ja. Lass den Samen los und dann vertrau Gott, dass dieser Same bei Gott gut aufgehoben ist. Und wie gesagt, es geht nicht nur immer um Geld, aber es geht auch um andere Dinge, dass man zum Beispiel, manchmal ist der Gehorsamschritt einfach, dass man was loslässt. Ja, damit dann nachher die Ernte kommen kann. Ich habe neulich mal mit jemandem drüber geredet und da ist mir das eingefallen. Die Judith ist meine Tochter und die ist adoptiert. Ja, also als ich geheiratet habe, mein Mann hat eine Erbkrankheit in der Familie und wir haben uns entschieden, dass wir wegen dem keine eigenen Kinder möchten, damit sich diese Krankheit nicht weiter verbreiten kann, ja, und dann, wir wollten aber auch nicht ohne Kinder sein, und dann haben wir alles Mögliche unternommen, haben damals in München gelebt und wollten halt ein Baby adoptieren, und es war alles nur ein Riesendrama, ja, also da sollte man gleich schon von vornherein, bevor man den Antrag stellt, sollte ich schon mit Arbeiten aufhören und da sollte man schon nachweisen, wie groß das Kinderzimmer ist und ob wir auch einen Garten haben und ob wir auch, und dann sind wir auf Nummer 500, was weiß ich, auf der Liste. Und also das war echt ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich war ja aber, wir waren ja aber gläubig und haben immer gebetet. Und wir sagten, Herr, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Ja, und wir beten und wir glauben. Und ich hatte auch schon eigentlich von Jugend an, wir haben immer schöne Sachen gesammelt, Babysachen gesammelt, weil ich wollte immer Kinder haben. Ja, so die schönsten Sachen, die sind bei mir in so eine Kiste reingekommen. Und da waren richtig schöne Sachen drin, ja, so. Und eines Tages habe ich gebetet und da habe ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, verschenk alles. Oh weia. Oh weia. Dann habe ich gedacht, ja, aber wenn ich, der erste Gedanke war so, ja, wenn ich das ja verschenk, ist ja wie wenn ich dann an nichts mehr glaube. Und Gott hat zu mir gesagt, erst recht glaubst du, aber du lässt los. Du lässt los und lasst mich machen, weil du brauchst ein Wunder. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe alles verschenkt, ich hatte nichts mehr zu Hause, kein Hemd mehr, nichts mehr. Ja. Und habe alles verschenkt, nicht viel später, weiß jetzt nicht mehr, ist ja schon so lange her, aber es waren ein paar Wochen oder so, habe ich früh meine Gebetszeit gehabt und auf einmal sagt Gott, ja, lies im Jesaja. Und im Jesaja stand, und ehe sie schwanger war, hat sie ein Kind geboren. Und dann habe ich gedacht, ja, super, das muss ich jetzt auch noch hören. Also man leidet ja, wenn man als Frau kein Kind hat. Also ich habe sehr gelitten. Und dann kommt noch das. Aber irgendwie habe ich gespürt, boah, das ist von Gott, das ist von Gott, der will mir was sagen. Ein paar Stunden später kommt ein Telefon und sagt, sie, wir hätten ein Baby für Sie. Und ich, was? Ja, ja, ich muss Ihnen aber sagen, das Baby ist schon 5 Monate alt und krank und das will keiner. Im ganzen Landkreis konnte es nicht, also in ganz Bayern und Württemberg, also konnte es nicht vermittelt werden. Du, aber dann hat es in mir angefangen zum Schaffen. Hab meinen Mann angerufen und der wäre mir fast das Telefon gesprungen. Und dann, ja, ja, das ist von Gott, das machen wir. Und ich, wir haben genau 2 Wochen uns zu entscheiden, wir haben nichts und auch kein Geld. Und sonst hast du 9 Monate Zeit, dich um auf dein Baby vorzubereiten. Ja. Du, aber das war irgendwie dann so klar. Und ich wollte eigentlich gar nicht wissen, was das Baby alles hat. Und ich dachte, sonst überlege ich es mir nochmal anders. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass sie kurz nach der Geburt eine schwere Gehirnhautentzündung hatte. Und das Gehirn geschädigt war und sie hatte Klumpfüße und wenn Gott das zu mir sagt, wenn Gott mir so eine Bibelstelle gibt, wenn Gott das und mein Mann auch das will, dann machen wir das. Und dann bin ich ins Wohnzimmer, habe mich auf den Boden geschmissen, habe gesagt, Herr, ist alles deins, aber du musst uns versorgen, ich habe nichts. Wenn das Baby kommt, dann hat es auch nichts anderes, als was es am Leib hat und jetzt musst du was machen, bin am Abend in die Gemeinde oder am Sonntag drauf, ist, weiß ich nicht mehr, jedenfalls kurz danach in die Gemeinde, kommt so eine junge Mama auf mich zu und sagt, du, kennst du jemand, der Kindersachen braucht? Ich bin gerade dabei, meine Schränke auszumisten, meine Sachen auszumisten, wir wollen kein Kind mehr und wir geben jetzt alles her. Und ich habe die Angst, und ich dachte, ja, ich. Und sie, ja, du... es war so wie ein Krimi, Leute, das sage ich euch. Und jetzt habe ich dir die Story erzählt. Jetzt habe ich durch sie und noch ein paar andere, das ist natürlich dann rum wie ein Lauffeuer, ne? Aber vor allem durch sie, ich habe innerhalb von 2 Wochen eine komplette Ausstattung zu Hause gehabt. Und nicht nur, und Gott liebt dich außer Biene, nicht mehr und nicht weniger wie mich, okay? Ich habe einen Stubenwagen gehabt, ich habe eine Wiege gehabt, ich habe einen Kinderwagen gehabt, ich habe nicht nur irgendwie Hemdchen oder Sachen gehabt, die man wegschmeißt, sondern schöne Sachen. Leute, das war so ein Wunder. Und dann nach 2 Wochen, da haben wir das Kind geholt und auf einmal fährst du heim und hast ein Kind auf dem Rücksitz, gell? mir immer wieder hintergeguckt, ob es auch wahr ist. Und ja, und da haben wir unsere Judith gehabt. Und ich kann euch sagen, diese Versorgung hat angehalten, bis sie so 5, 6 Jahre alt war. Bis dahin habe ich nicht ein einziges Stück gekauft. Ich wollte einmal, wollte unbedingt einen schönen Regenmantel. Und inzwischen war es auch dann so gewesen, ich hätte mir dann auch Sachen leisten können. Aber irgendwie habe ich einfach immer alles gekriegt. Wollte unbedingt einen schönen Regenmantel. Und bin in, ich weiß nicht, in wie vielen Läden ich war. Die hatten alle schöne Regenmäntel, aber nicht in der Größe, wo ich gebraucht habe. Es war einfach keiner da. Komm wieder am Abend in die Gemeinde. Also irgendwie kommt einer und sagt, du, ich habe bei mir daheim ausgemistet, 3 Mal darfst du raten, was da drin war. Ein Regenmantel. Also verstehst du, Gott hat sogar alles damit dafür getan, dass ich keinen Regenmantel kaufen kann, weil er mir einschenken wollte. Also ich will nur sagen, es hat alles damit angefangen, dass ich losgelassen habe. Und sie war wirklich, also das EEG war krankhaft und sie hatte ihre Fußsohlen waren nach oben, also sie hatte Klumpfüße. Und wir haben für sie gebetet und wir haben auch Gymnastik auch mit ihr gemacht. Sie hat am Anfang überhaupt auf nichts reagiert. Ein Baby, wir haben sie hingelegt und dann ist sie so liegen geblieben. So. Ja, und hat so geguckt. Und nach einem Jahr, und dann haben wir schon gesehen, wie das mit den Klumpfüßen immer besser wird. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen gegangen, sondern es ist immer wegen besser geworden, immer wegen besser, immer wegen besser. Und sie konnte dann auch erst mit, sie war schon mehr als anderthalb, wo sie stehen konnte, weil sie ja vorher immer noch, also eben kann man ja nicht stehen. Und nach einem Jahr bin ich zur Kontrolluntersuchung damals in Schwabinger Kinderklinik in München. Und dann haben sie gesagt, was haben Sie eigentlich? Dieses Kind hat gar nichts. Dieses Kind ist total gesund. Ich kann euch sagen, wer mich kennt, ich bin dann ausgerannt. Ich habe die Bäume umarmt, ich habe geschrien, ich bin eben, wenn ich emotional bin, dann bin ich auch, konnte mich einfach nicht mehr, ich muss es der ganzen Welt erzählen, dass meine Judith geheilt ist. Und wo sie, wenn größer war, wollte sie ins Ballett, da habe ich ihr Ballettschuhe gekauft und habe geweint. Einfach nur geweint. Und mein Kind, wo Klumpfüße hat, geht jetzt im Ballettunterricht. Also wenn, viele kennen ja die Judith und die ist gesund, ja. Also die hat gar nichts. Und wisst ihr, das hat mir einfach so Auftrieb gegeben, das war ja nicht die einzige Story in meinem Leben. Ich habe auch andere Dinge erlebt, aber ich finde, da war es halt so deutlich, wie wichtig das ist, dass man einen Schritt tut. Aber wenn man den im Glauben tut, was dann alles hinterher folgen kann, was Gott dann alles tun kann. Ja. Und das Gleiche macht er mit dir. Und ich möchte dich heute Morgen einfach ermutigen, wenn du eine Not hast, ja, dann, ich habe auch einmal, da haben wir wirklich damals so eine hohe Rechnung gehabt und ich habe nicht mehr gewusst, wie ich das machen soll. Und dann habe ich gebetet und dann hat Gott zu mir gesagt, verkauf dein Auto. Mein Auto, also wer mich kennt, ich habe mit 18 meinen Führerschein gemacht und dann alles, was ich verdient habe, damals zusammengekratzt und mir ein Auto gekauft. Das war mir das Wichtigste überhaupt. Und ich hatte Jahre, wo ich alleine wohnen musste, weil meine Eltern schon weggezogen waren und wo ich die ganze Woche Kartoffeln gegessen habe, weil ich mir nicht mehr leisten konnte, aber ich hatte ein Auto. Also nur zum Sagen, wie wichtig das mir war. Heute ist nicht mehr ganz so wichtig, aber ich bin schon froh, dass ich eins habe. Ja, seitdem, in meinem ganzen Leben war ich nie ohne Auto. Nie. Und dann sagt Gott, verkauf dein Auto. Und habe ich gedacht, ja gut, das ist ungefähr der Betrag, den ich brauche. Ich weiß es aber nicht mehr, war schon nicht so eine tolle Karre, waren vielleicht damals 4.000 Mark oder so, ich weiß nicht mehr. Und jedenfalls habe ich gedacht, okay, mache ich meinen Glaubensschritt, dann ist es eben so, habe einen Zettel geschrieben, Auto zu verkaufen, habe es innen in die Scheiben reingeklebt, wieder am Abend in die Gemeinde gefahren, ist irgendwie ein guter Ort, die Gemeinde ist irgendwie ein guter Ort, ja, vor allen Dingen, wenn sie funktioniert. Und gehe da ganz unbedarft rein, so war irgendwie, keine Ahnung, was war am Abend, kommt eine auf mich zu und sagt, du, verkaufst du dein Auto? willst du dein Auto verkaufen? Da habe ich gesagt, ich will gar nicht, aber Gott hat gesagt, ich soll es machen und ich habe kein Geld und ich muss eine Rechnung bezahlen, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ja, Gott hat zu mir heute auch früh auch was gesagt. Gott hat heute früh zu mir gesagt, geh zur Bank und so viel Geld ab, weil heute Abend jemand kommt, der das braucht. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Nimmt ihre Handtasche, tut mir ein Kuvert raus und gibt mir genau das Geld, was ich draußen stehen hatte. Und hat gesagt, du kannst mir irgendwann geben oder auch nicht wieder geben, du kriegst einfach. Aber es hat mir wehgetan, das Auto dran zu geben. Verstehst du? Es hat mir wehgetan. Und ich könnte euch wirklich noch ganz viele Storys erzählen. Nicht, weil ich so toll bin, gell? So. Nicht, weil ich so toll, ich bin genauso ein Kind Gottes wie du und ich denke, viele von euch sitzen hier drin und könnten genauso welche Storys erzählen, weil es einfach ein Prinzip ist, wo es stimmt. Und ich möchte dich einfach heute Morgen herausfordern, bevor ich jetzt dann anfange, über das Gemeindegebäude zu reden, möchte ich dich einfach auffordern, dass du vielleicht kurz innehältst und sagst, was ist die Not in meinem Leben? Wo sind meine Hauptgebetsanliegen? Vielleicht könnt ihr auch am Mittwoch in der Hauskirche drüber reden. Und was kann ich tun? Vielleicht glaubst du für deine Kinder, die noch nicht gläubig sind oder so. Na Herr, was kann ich tun? Und vielleicht sagt Gott, schreib eine ganz liebevolle Karte. Oder, keine Ahnung, versuch ihr Herz wieder zu erreichen. Oder, verstehst du, es geht ja gar nicht immer um Sachen. Ja, es geht auch um Haltungen. Wenn du knatschst mit deinem Ehepartner, was kann ich tun? Oh, wir könnten mal wieder was zusammen machen. Irgendwas Schönes, damit die Liebe wieder aufblüht. Oder nicht einfach nur beten, Herr, ja, Herr, ich brauche Hilfe und meine Ehe und da. Sondern lass dir zeigen, was du tun kannst. Lass dir zeigen, was du tun kannst. Vielleicht ganz kurz deine Augen zumachen. Ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen berührst heute Morgen. Und wir haben alle Anliegen, wir haben alle Dinge, die nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen. Und ich bitte dich jetzt einfach, Herr, dass heute Morgen neuer Glaube entsteht. Dass heute Morgen Hoffnung entsteht und dann Glaube entsteht dafür, dass du wirklich Dinge verändern kannst. Dir ist nichts zu schwer. Und Herr, ich bete aber auch, dass du heute Morgen zeigst, wo unser Gehorsamschritt ist, was wir tun können. Danke, Herr, dass du uns nicht im Stich lässt, dass deine Worte Wahrheit sind. Und wir haben am Anfang schon diese Bibelstelle, wo der Theo gelesen hat, da sollte der Herr etwas sagen und nicht tun. Ihn gereut es nicht. Auch um Berufungen geht es heute Morgen. Ja? Vielleicht hat der Herr was zu dir gesagt. Und frag ihn, ja, Herr, was kann ich da dafür tun, dass diese Berufung, dass das kommt? Oder diese Verheißung, dass das eintritt? Ich danke dir, Herr, dass du da bist, dass du Ideen gibst, dass du Samen darreichst, dem Sämann. Amen. Gut. So, ich habe euch ja letzten Sonntag gesagt, dass ich heute Morgen. Ja, kannst. Soll man das aufnehmen? Nee, das nimmt man nicht auf, weil das kann ja jeder hören. Ja, ich meine halt, das ist dann im Internet, damit es.